Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Reto Henny ist ein sehr eigenwilliger Autor. So kritisch er seinem Heimatland, der Schweiz, gegenübersteht, so scheint er doch ein besonders typischer Eidgenosse zu sein, mit einer knorrigen Widerständigkeit, die auch seine Literatur prägt. Denn sie schwimmt in jeder Hinsicht gegen den Hauptstrom. Überaus komplex und vielstimmig, mit Sätzen, die kaum enden wollen. Reto Henny wurde Anfang der 1980er Jahre im Kontext der Zürcher Jugendunruhen bekannt. Er selbst wurde ein Opfer von Polizeigewalt und schrieb darüber ein Buch. Zürich, Anfang September heißt es. Es erschien bei Surkamp und hat sich über 40.000 Mal verkauft. 1994 gewann Reto Henny den Ingeborg-Bachmann-Preis, doch seltsamerweise wurde es danach still um ihn. 2014 meldete er sich mit einem kühnen Experiment zurück, Blums Schatten geheißen, diesmal im Verlag Mattes und Seitz in Berlin. Es ist der Versuch, James Joyces Ulysses in einem einzigen langen Satz zu erzählen, wagemutiger geht es kaum. Ähnlich ambitioniert ist sein neues Buch, der Roman Sturz. Man kann hier die Quintessenz seines Schaffens entdecken, stofflich, thematisch und im künstlerischen Vermögen. Auf fast 600 Seiten behandelt Henny seinen mit starken Ausschlägen meandernden Lebenslauf, seinen Weg vom legasthenischen Bergbauernkind zum renommierten Schriftsteller. Mit allen Höhen und Tiefen, also mit Aufflug und folglich Absturz. Von diesem folglich und seinen biografischen und historischen Implikationen handelt der Roman Sturz, den uns jetzt Enno Stahl als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vorstellt.
Der Autor Reto Henny, geboren 1947, hatte bereits mit seinem 1979 bei Surkamp erschienenen Erstlingswerk Ruch Aufmerksamkeit erregt. Sein stark poetisierter Bericht Zürich Anfang September über die dortigen Jugendunruhen 1980 war ein großer Erfolg. Henny selbst war im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten eingekesselt, niedergeprügelt und ins Gefängnis geworfen worden. Dann aber brachte man ihn noch in derselben Nacht wegen Verdachts auf Schädelbasisbruch ins Krankenhaus. Sein Text über diese Erfahrung sollte zunächst im Magazin des Tagesanzeigers erscheinen, wurde dann jedoch von der Verlagsleitung unterdrückt. Einzelne Journalisten der Zeitung druckten in Eigenregie 5000 Exemplare und verteilten sie umsonst. Henny wurde schlagartig berühmt, aber zugleich eine Zielscheibe für rechte Kreise. Man bedrohte ihn und manipulierte sein Motorrad. Seine Klage gegen die Polizeiwillkür wurde abgeschmettert. Er zog enttäuscht vom Rechtsstaat nach Berlin. 1994 gewann er überraschend den Ingeborg-Bachmann-Preis. Für ihn jedoch war das, wie er selbst in einem Interview sagte, der totale Karriereknick. Denn die Boulevardpresse lancierte eine Hetzkampagne gegen ihn, wegen angeblicher Gewaltpornografie. Henny wurde auf der Straße angepöbelt und beleidigt. Für lange Zeit veröffentlichte er nichts mehr. Erst 2007 erschien eine, wie er es nannte, Übermalung seines Romans Flug, ursprünglich 1985 veröffentlicht. Und darauf basiert nun wieder das Buch Sturz. Es ist die dritte mit knapp 580 Seiten erheblich umfangreichere Bearbeitung dieses Stoffs, deshalb auch der Untertitel »Das dritte Buch vom Flug«. Ein solches Verfahren ist bei Autoren eher unüblich. Man kennt es von der Malerei, noch mehr von der Musik, in der das übliche Praxis ist. Komponisten bearbeiten die Werke anderer oder greifen eigene Stücke auf, um sie zu modifizieren. Zur Musik besitzt Reto Hennys Schreiben tatsächlich eine enge Verwandtschaft. Nicht umsonst schreibt er in einer Anmerkung zum Buch: Wie jeder dichterische Text ist Sturz nicht mehr und nicht weniger als ein Spiel mit Rhythmen und Lauten. Das sagt schon sehr viel über den Stil dieses Buches. Er bewegt sich in sehr langen Bögen. Die Sätze wollen kaum enden. Sie erstrecken sich zumeist über mehrere Seiten, werden über Partizipialkonstruktionen, Einschübe und Aufzählungen am Laufen gehalten. Als Leser nimmt man diese Sprache fast wie Musik wahr. Es hilft nichts, man muss sich ihr und ihrem Rhythmus überlassen.
In den abgeschatteten Räumen, im hastenden Gedränge, auf Schritt und Tritt gelenkt wie abgelenkt, von einer sich auf der Netzhaut einbrennenden Collage aus Dingen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Füllfederhalter, Lippenstifte, die wie Projektile aussehen, Kotflügel, Kühlerhauben, Körperteile, Schlünde von Orchideenblüten, nackte Haut, von der eingeölt eben den Fluten entstiegen in schwarz-weiß Wasser perlt, jeder Tropfen die Umgebung spiegelnd, einer Akkumulation aufreizender zur Schaustellungen in gekonnt kadrierten Großaufnahmen, die aus innenbeleuchteten Reklamekästen strahlend in Weltformat verführerisch schön für Düfte, Uhren, Pelze, Dessous, Strümpfe, Schmuck und weitere Artefakte einer hedonistischen Gesellschaft werben.
Hennys Sprache ist dabei unglaublich detailliert und außerordentlich präzise in ihren Beschreibungen. Sie ist zudem facettenreich, beherbergt sie doch zahlreiche verschiedene Textsorten und Versatzstücke. Fremdtexte, literarische Anleihen und Zitate, Dialektworte, Dialogfetzen, Fachsprachen, minutiöse Gebäudebeschreibungen, Musik- oder Literaturkritisches, eine schier endlose Variationsvielfalt. Alles jedoch wird eingepasst in den einen fast episch fortlaufenden Strom der Sprache. Das Ganze funktioniert scheinbar ohne Erzähler. Die Sprache entwickelt sich aus sich selbst. Doch ab und an lugt ein Ich hervor, das sich dann immer wieder verflüchtigt. Oder es ist distanziert von dem Jungen die Rede. Reto Hennys Sturz ist ein Lebensbuch, das Buch seines Lebens, daher auch diese drei Angänge. Es ist eine Suche nach der eigenen Identität, der Vergangenheit, ein Versuch, sich genau und immer genauer zu erinnern. Es ist eine Entwicklungsgeschichte. Das Buch berichtet über Hennys Kindheit und Jugend, den Weg, wie er zu dem wurde, der er jetzt ist. Als Sohn von Bergbauern erfährt er das harte Leben in den Alpen. Gleichzeitig vermittelt es ihm aber auch eine tiefe Naturverbundenheit, die im Roman in grandiosen Landschaftsbeschreibungen zum Ausdruck kommt. Auch die Arbeit, Matsch, Gülle, Gestank, alles tritt mit äußerster Anschaulichkeit in den Blick.
Der Vater, heute nicht damit beschäftigt, den Rand des vor der Stallwand in großem Geviert hoch aufgeschichteten Mistpyramidenstumpfs fein nachzöpfelnd weiter aufzustocken. Nein, die Syberi der Heimkuh, welche an diesem Morgen verworfen hatte, tief im Mist zu vergraben, außer Reichweite der streunenden Hunde aus der Nachbarschaft und der an allem, was nach Blut, nach Lebendigem und Verwesendem riecht, mit gefräßig gewetzten Messerchen herumsichelnden Katzen, die bei einer Kälberung schnurrend und miauend kaum warten mögen, bis das Kalb im Stroh liegt, um sich, die Lippen aufgeworfen und die Schnauzhaare flach am Kopf zurückgespannt, mit rosiger Zunge dran herumschleckend, auch schon über das aus der Kuh hängende, ihr zwischen den Schleim- und blutverschmierten Sprunggelenken hin und her plampende, langsam erkaltende Geschlüder herzumachen. Gierig und doch so, als ekle sie davor.
Doch der junge Henny ist fantasiebegabt. Schon als Kind gestattet ihm das zu fliegen, die raue Realität zu verlassen. Doch wird er immer wieder auf die Erde zurückgeholt. Paradigmatisch konzentriert sich dieser Widerspruch in einer Kleinigkeit, die der Junge dennoch als traumatisch erlebt. Man hat ihm vom Jahrmarkt einen Propeller mitgebracht, der flugbegeisterte Junge spielt damit übermütig, bis ihm der Großonkel, davon entnervt, das Spielzeug zerbricht. Hier zeigt sich Hennys Lebenskonflikt. Er möchte träumen, in die Ferne schweifen und Grenzen überschreiten. Doch sein Vater sagt, die Arbeit wird auf dem Boden gemacht, nicht in den Wolken. Auch seine Schulzeit ist eher eine Qual. Der Lehrer agiert mit brutalen Prügelstrafen. Als er aufgrund seiner Begabung in die Stadt Chur zu einer Herbergsmutter gegeben wird, um eine weiterführende Schule zu besuchen, bessert sich die Lage nicht wirklich. Denn nun leidet er unter der Ausgrenzung, die seine großstädtischen Klassenkameraden ihn, den naiven Bergbauernsohn, erfahren lassen.
Welch ein Fortschritt wäre das, wenigstens nicht länger geächtet von jenen Stadtschnöseln, die ihn in ihrer Überheblichkeit, welche sie von den Vätern am Mittagstisch zusammen mit der Suppe täglich neu eingelöffelt bekamen, wegen seines in ihren Ohren ungeschliffenen Dialekts und der nicht dem gängigen Schnitt und Stoff entsprechenden Hosen, wo immer er ihren Weg kreuzte, meinten, bis zur Weißglut hänseln zu müssen, ja in ihrem Dünkel grundsätzlich mit dem Bewusstsein auftraten, etwas Besseres zu sein, da schon ihre Großväter etwas Besseres gewesen wären.
Es sind diese feinen kulturellen Unterschiede, die der Soziologe Pierre Bourdieu beschrieben hat, die dem jungen Reto ein großes Martyrium bescheren. Er gehört nicht dazu und wird auch nie wirklich dazugehören. Die Bourgeoisie, die diese Zulassungsbeschränkung intuitiv formuliert, wird von Henny denn auch in galligsten Tönen gegeißelt. Seine Rettung ist, neben den Traumwelten des Kinos, besonders die Literatur. Hier nun liefert der Autor einmal mehr eine ganz eigene Umsetzung dieses Sujets, indem er solche Werke, die ihn nachhaltig beeindruckt haben, in seitenlangen Variationen nacherzählt. Joyce' Ulysses, Grass' Blechtrommel, Kafkas Schloss, aber auch die Phantasmen Karl Mays. Diese Welt wird ihm von einem Lehrer, der ebenfalls Poet ist, eröffnet. Henny streift so ganz unmerklich seine Legasthenie ab und lernt wieder fliegen. Doch demgegenüber steht weiterhin die unerträgliche Situation in der Schule.
Versuchte er anfangs mitzulachen. Ohne einen Laut aus der Kehle zu kriegen, die Stimme stockte im Hals, hockte er, die Augen weit aufgerissen, bald immer verstockter, einfach da. Paralysiert, verstummt, da nichts zu ändern sein würde, so schnell jedenfalls nicht. Mit bis in die Schläfen pochendem Herzschlag, von Scham zerfressen die Ohren spitzend, sich in der Position des Beobachters einrichtend, übers Pult gekrümmt, den Finger in der zur Faust geballten Hand unten lassend, das wenige, das er wusste, für sich behaltend. In den Schulstunden so unauffällig wie möglich ausharrend, erst recht während der weit schlimmeren Pausen, ständig einen Fluchtweg im Augwinkel, um auf den Gängen oder wo er gerade stand, nicht Spießruten laufen zu müssen.
In der Pension, wo er bei Kost und Logis untergekommen ist, fühlt er sich nicht heimisch. Kehrt er aber in den Ferien zu seinen Eltern in die Berge zurück, wartet auf ihn erneut die harte Feld- und Hofarbeit. Es ist ein Teufelskreis. Je älter er wird, desto mehr gelingt es Henny, diesem zu entkommen. Er beteiligt sich an halbstarken Trinkritualen und Mutproben. Doch für die wahre innere Befreiung ist neben der Literatur die Musik seine größte Hilfe. Seinen Klavierunterricht empfindet er zunächst nur als eine weitere Tortur, bis er die Schönheiten der Musik entdecken lernt. Denn in der abgeschiedenen Bergwelt der Kindheit war sein musikalisches Erleben auf sehr geringe Eindrücke beschränkt.
Neben diesen Imponiersaufereien, die ihm rascher auf den Magen schlugen, als er zugeben mochte, begannen mit scherbelndem Trittstratsch, Operetten, Opernverschnitte, Kaiserwalzer Potpourris und Jägermeister-Polkas seine Gehörgänge zu verstopfen. Ein Klangbrei, der ihm ungewohnt war, denn von Musik, zumal solcher, war er bislang verschont geblieben. Bis kurz bevor er von zu Hause wegzog, hatte es daheim kein Radio gegeben, also auch keinen Elvis, keinen Freddy, keinen Johnny Halliday. Und in der Stadt sollte es statt Beatles und Rolling Stones bald Heftigeres, Wilderes geben. Silvesterabend war am Berg der Männerchor von Hof zu Hof das Jahr aussingen gekommen, das immer gleiche Lied. Und in der Kirche malten lückenhafte Gebisse mit zischender Entschlossenheit die Strophen des Predigtgesanges, dessen Melodie der Pfarrer schleppend aus dem Harmonium quetschte.
Mit wachsendem Verständnis für die Musik, ob Klassik oder Jazz, wird sie für den Autor selbst zum Distinktionsmotiv. Hier weiß er sich abzusetzen von der verhassten Bourgeoisie. Immer mehr durchschaut er, dass das Bürgertum sich der Hochkultur zu Repräsentationszwecken bemächtigt, letztlich kein Verständnis dafür aufbringt und auch keinen echten Wert darauf legt. So beschreibt er es anhand eines Klassikkonzerts in Chur.
Wie der Pianist sich, die klangtoten Mienen vor Augen, tief und tiefer über die Tasten gekrümmt durch das Chopin-Programm quälte, angesichts der auf den besten Plätzen sich ausbreitenden maßgeschneiderten Kampfhuster, die einzig der besseren Hälfte zuliebe ins Konzert gekommen, verdrießlich, wie sie dasitzen, lieber die Sekretärin an ihrer Seite hätten, um es, die feinen Herren so wenig wie ihre hüstelnden Gattinnen haben je frei atmen gelernt, mit Bronchialgewalt zu Schanden zu bellen. Und, um nicht einzunicken, ihre unbezahlbare Zeit abzuhocken gezwungen, mit dem Programmheft raschelnd sich immer nervöser Luft zu fächeln. Und spätestens beim Schlussapplaus, kaum dass der letzte Akkord angeschlagen im Lärm untergeht, erst recht loszubrüllen. Bravo, bravo!
Doch es ist nicht nur eine ästhetische Kluft, die den Autor von diesen Honoratioren trennt, es ist auch eine politische. Immer wieder spielt Henny an auf kryptofaschistische Neigungen dieser feinen Gesellschaft, dieser
Hörer, die, hören Sie Hörner, vor ihrem Auge sogleich Eichenhage, Buchen, Mischwald, ihr Marsch durchbebtes, stiefeldurchstochenes Walhall erstehen lassen.
So erwähnt er auch beiläufig die Eingabe der 200. Mit ihr bekundeten 1940 rechtsbürgerliche Kreise in der Schweiz ihre Sympathie und Solidarität mit Hitlerdeutschland. Diese Kräfte sieht Henny hier weiter walten. Ein wahrer Abkömmling dieser Klientel, Vater eines Freundes, lädt den jungen Henny nach einigen alkoholischen Kapriolen zu sich. Zunächst gibt er ihm hervorragend zu essen und zu trinken, führt ihm seine Bibliothek und seine alten Meister vor, um ihn damit die gesammelte Überlegenheit der herrschenden Kaste spüren zu lassen.
Der Herr, der sich en passant einflechtend, in welchen Freundeskreisen er verkehrte und was ihm alles unter die Augen kommt, nach seinen Ausführungen zu fehlenden Bildwerken, mit denen er dem Jungen vom Berg zur Verdauung in einer Art sonntäglicher Nachhilfestunde nebenbei etwas von seiner Kultiviertheit und Bildung zukommen lässt, behaglich breit in die Polster zurücklehnt, die Beine überschlägt, sie wieder auseinandernimmt und anders übereinander legt, schmaucht, wartet, über den Tisch hin seinen Gast von oben bis unten musternd.
Die ganze Inszenierung dient nur der Tatsache, Henny den weiteren Umgang mit seinem Sohn zu verbieten. Diese Eröffnung garniert er mit Drohungen, dem Jungen die Zukunft zu verbauen, etwa ein Studium zu verhindern. Trotz seines erwähnt nahezu erzählerlosen Stils gelingt es Henny herausragend, solche Figuren zu zeichnen und zu entlarven. Mitunter bedient er sich dazu auch des Mittels, ihre Monologe seitenweise in indirekter Rede wiederzugeben, etwa den seiner Schlummermutter, deren bornierter Spießergeist solcher Art gewissermaßen in ihren eigenen Worten deutlich zum Tragen kommt. Das ist unleugbar eine der kritischen Dimensionen dieses Buches. Der Roman ist nicht etwa, wie es das bisher Gesagte vielleicht nahelegt, in simpel linearer Abfolge erzählt. Den Auftakt bildet ein Kapitel aus der Gegenwart, in dem das Einchecken auf dem Flughafen geschildert wird. Dazwischen sind Reminiszenzen an den Flugpionier Louis Blériot geschnitten, der 1909 als erster den Ärmelkanal überquerte. Dann folgen die drei Kapitel Familienzusammenkunft 1, Ruch, also Chur, und Willisau, die jeweils für die 50er, 60er bzw. 70er Jahre stehen. Das Kapitel, das die Schulzeit in Chur behandelt, ist mit Abstand das umfangreichste. Es macht fast die Hälfte des Romans aus. Das ist wenig verwunderlich, denn es ist die Zeit der Pubertät, in der das Leben seine maßgebliche Orientierung erlangt. Das Kapitel über die 70er Jahre ist ausgesprochen kurz. Über den weiteren Lebenslauf Hennys erfährt man hier nichts. Nun geht es allein um einige Heroen des Free Jazz, Cecil Taylor, Archie Chapp, Roscoe Mitchell, die Beschreibung ekstatisch empfundener Konzerte. Dies ist gewissermaßen der letzte Akt der Befreiung. Danach folgen drei weitere kurze Kapitel. Deren erstes, Familienzusammenkunft 2, schaltet noch einmal in die 50er Jahre zurück. Flugfieber 2 befasst sich erneut mit Blériot und einem historischen Flugwettbewerb in der Schweiz. Das letzte Kapitel, Fieberflug, spielt direkt in der Gegenwart und zeigt den Autor als Insassen in einem Flugzeug, der von oben auf die Schweizer Landschaft schaut. Nicht von ungefähr werden an dieser Stelle diverse Referenzen auf Jean Pauls des Luftschiffers Giannozzo Seebuch angebracht, inklusive direkter Zitate. Jean Pauls Werk dürfte als die erste Draufsichtserzählung der Literaturgeschichte gelten. An dieser Stelle gibt Henny einen Einblick in seine Werkstatt. Er hat einen Koffer bei sich und darin befinden sich all die Texte und Materialien, die er für die Arbeit an dem Roman eingesetzt hat.
Neben den Postkarten ein Bündel verwackelter Familienfotos, die bei jedem Betrachter einen Rattenschwanz immer anderer Erinnerungen, Trauer wie Sehnsüchte wecken, die geplante Arbeit ergänzend. Dazu Briefe und Briefentwürfe, Exzerpte aus Romanen, die verballhornt oder als versteckte Hommage an die Meister zu Paraphrasen erweitert, solange wie daran gefeilt wurde, meist kaum mehr auf das Original schließen lassen, Zeitungsausschnitte voller Unterstreichungen und an den Rand gekritzelter Annotationen, ergänzt mit Stichworten für weitere Erörterungen. Ein Wust mit dem Bleistift malträtierter Zettel, die sich vornehmend nichts Falsches zu sagen und gleichzeitig sich das Recht nehmend nicht alles zu sagen, durch Verschweigen zu lügen.
Das Buch endet dann mit dem Absturz des Flugzeugs, nahezu wortidentisch mit dem Schluss von Flug in der Fassung von 2007. Das ist nur zu schlüssig. Wenn das Leben ein Flug ist, gibt es irgendwann auch einen Sturz. Reto Hennys großer Roman beschreibt, wie er selbst vermerkt, nichts als die uralte Geschichte des Hansli, der in die Welt hinausgeht und das Fürchten und das Staunen lernt. Aber wie er das macht, das ist wirklich einzigartig und herausragend. Sturz ist eine gewaltige, sprachmächtige Rhapsodie in Worten.
Ein gewaltiges Wort des Lobes von unserem Kritiker. Enno Stahl stellte Reto Hennys Roman Sturz als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor. Es ist erschienen im Berliner Mattes und Seitz Verlag, umfasst 579 Seiten und kostet 34 Euro.